Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Bleibt alle zu Hause und isoliert euch, hat man uns vor wenigen Jahren gesagt. Ja, sogar verordnet und unter Androhung harter Strafen. Alles, um angeblich die Bevölkerung zu schützen vor einem Virus, dessen Gefährlichkeit für die breite Masse der Bevölkerung mehr als fraglich war. Doch in Wahrheit sind viele Nationen der Welt schon seit einigen Jahren mittendrin in einem Massensterben. In einem Massensterben, das bisher in der Geschichte einmalig ist. Darüber spreche ich heute mit Michael Hüter. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herr Hüter, ich heiße Sie auch hier in der Schweiz, in Bar. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Hüter, wir hatten ja schon mehrere Interviews zusammengeführt. Ich möchte Sie ganz kurz mal unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir dann in ein äußerst spannendes Thema reingehen. Sie wurden 1968 in Kärnten in Österreich geboren und studierten später in Salzburg Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Sie sind anerkannte Historiker und Ihr Buch Kindheit 6.7 gilt inzwischen als Grundlagenwerk im Bereich der Kindheitsforschung. Hier in der Schweiz sind Sie heute zu Besuch im Rahmen Ihres aktuellen Filmprojekts Der große Mythos Erziehung und Bildung. Meine erste Frage an Sie, Herr Hüter. Kann man bei den niedrigen Geburtenraten in vielen Ländern der vor allem westlichen Welt wirklich von einem Massensterben bzw. einem demografischen Kollaps sprechen? Und ist diese Wortwahl nicht völlig überzogen?
Diese Wortwahl mag aus jetziger Sicht überzogen sein, aber wenn wir weiterdenken, wenn wir nach vorne schauen, ist sie berechtigt. Und es gibt ja auch, die meisten Menschen verbinden mit Massensterben im Falle eines Krieges, einer Schlacht, wo in binnen kurzer Zeit sehr viele Menschen sterben. Das ist meistens mit diesem Begriff konnotiert. Aber es gibt auch noch ein Massensterben, das sich über schleichend vollzieht. In langsamen Schritten. Zum Beispiel in den letzten 20, 30 Jahren hat man das, darüber wird im Gegensatz zu unserem Thema heute ja gesprochen, zum Beispiel man spricht ja vom Artensterben. Mhm. Ja, das über, von einem, da ist, wird ja auch oft von einem Massensterben gesprochen. Was weiß ich, es gibt nur noch wenige Tiger, die Bienen sterben, sind massenweise gestorben in unseren Regionen über die Jahrzehnte. Man versucht natürlich gegenzuwirken inzwischen, teilweise auch erfolgreich. Aber da kennt man das ja. Und es gibt eine Spezies auf diesem Planeten, da vermeidet man, das in den Mund zu nehmen, diese Begrifflichkeit. Das sind wir Menschen, der Homo sapiens. Aber uns trifft es genauso, wenn wir so weitermachen wie bisher und vor allem die westlichen Nationen und die Industrienationen. Mhm. Und eines noch gleich, bevor wir tiefer gehen in das Thema, was die meisten ja heute nicht mehr wissen, dass ja uns schon viele oder einige Hochkulturen vorangegangen sind, die aus welchen Gründen auch immer verschwunden sind. Und zum Beispiel bei der römischen Imperium, beim Romanen Imperium, da weiß man sehr wohl, dass auch über Jahrzehnte in der Endphase der Republik die Kinderlosigkeit ja, ein Thema war, warum diese Kultur untergegangen ist. Mhm. Bei den Maya zum Beispiel und Imker weiß man, dass noch bevor die Spanier gekommen sind mit ihrem quasi ja dann einsetzenden Völkermord, dort auch schon teilweise ganze Städte entvölkert waren aufgrund von Kinderlosigkeit. Dass, um es kurz zu machen, Hochkulturen irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie nicht mehr fähig oder willig sind, sich ausreichend fortzupflanzen, ist immer in der Geschichte, sage ich jetzt einmal, bestens dokumentiert.
Ja, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Hüter, am Anfang, als ich diese Zahlen gesehen habe und diese für mich einfach nur abstrakte Zahlen waren, habe ich nicht begriffen, was für Ausmaße das annimmt. Und das möchte ich jetzt mal direkt an die Zuschauer, dieses Videos hier zurückstellen. Wenn ihr das jetzt gleich hören werdet, schreibt das mal in die Kommentare rein, ob euch im Klaren war, was das wirklich bedeutet. Wir haben hier mal eine gewisse Weise eine mathematische Auflistung, was das bedeutet. Das ist für mich, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, nicht weniger als schockierend gewesen. Ich lese das gerade mal vor. Um die Größe einer Bevölkerung auf gleichem Level aufrechtzuerhalten, benötigt man im Schnitt eine Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau. Soweit, so gut. Fast alle westlichen Länder liegen aktuell darunter. Italien zum Beispiel mit 1,24 Kindern pro Frau, Spanien sogar nur 1,1 und Schlusslicht ist Südkorea mit 0,72. Okay, jetzt denkt man, das ist nicht gut, wenn wir 2,1 brauchen, wir sind weniger. Aber was genau das für Auswirkungen hat, das möchte ich jetzt mal vorlesen. Das bedeutet im Klartext, dass von 100 Südkoreanern, wir wissen gerade, 0,72 ist die Quote, dass von 100 Südkoreanern nach 3 Generationen weniger als 5 Urenkel übrig sind. Als ich das gelesen habe, da wurde mir erstmal klar, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wir schrumpfen nicht nur ganz, also natürlich, man könnte sagen über Generationen, aber das geht ja rapide voran irgendwann. Das ist ja unglaublich.
Das ist der springende Punkt, worüber ja nie gesprochen wird, dass dieser Prozess irgendwann sehr lange schleichend und langsam geht und für die Großteil der Bevölkerung nicht wahrnehmbar ist. Ja? Zuerst hat man eben eine sogenannte überalterte Gesellschaft, wie wir es hier schon haben. Ja?
Oder in Japan auch jetzt.
Genau. Und aber irgendwann wird es dann dramatisch. Und vor allem der springende Punkt ist, bei dem Thema, worüber wir heute sprechen, du kannst dann nicht einfach so machen und einen anderen Zustand herstellen. Mhm. Und diese Kulturen und Länder sind eben historisch gesehen ja nachweislich ja dann einfach auch weg gewesen, die meisten von der Bildfläche. Weil worüber wir ja noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist, dass Demografie alles ist und das, was man eigentlich Kultur nennt, jetzt einmal vereinfacht gesagt, ich will jetzt nicht noch definieren, was eigentlich alles Kultur ausmacht, Kultur geht nur mit einem gesunden Familienwesen, wo über Generationen die eigene Kultur weitergegeben wird. Und wenn dann immer weniger da sind oder eine andere Kultur im Land oder im Reich lebt, ja, so wie früher in Gosa, wie die Römer zum Beispiel, ja, die ja auch geglaubt haben, ist ja kein Problem, die haben wir und die Kultur und den Staat. Ja. Rom ist ja nicht jetzt primär an der Kinderlosigkeit zugrunde gegangen, auch an der strategischen Überdehnung etc. etc. Da gibt es eine ganze Menge Gründe. Ja. Aber es gehen ja die Länder wie Japan und Deutschland zum Beispiel, ne, gehen ja auch mit dem Problem sehr unterschiedlich um. Beide stehen vor einem riesengroßen Dilemma und vor einer früher oder später demografischen Implosion, wie viele andere Staaten. Aber ich will jetzt nur mal diese zwei Länder nehmen. Ja? Und Japan hat sich zum Beispiel immer verweigert, das Problem zu lösen über Massenmigration.
Korrekt.
Ja? Und die schrumpfen halt dann einfach. Auch Italien. Ja? Und dann springe ich jetzt schon mal weiter, während ja Deutschland zum Beispiel oder auch Österreich, teilweise die Schweiz, ja weltweit hervorsticht, dass sie das denkt, ja, man löst dieses Problem einfach durch, gibt es halt keine Kinder mehr, ja, dann gleicht man den Bevölkerungsschwund durch Massenmigration aus. Und genau das funktioniert aber nicht. Beziehungsweise ich kann es tun, nur hat es dann früher oder später andere Konsequenzen.
So sieht's aus.
Weil wenn so die Schwelle ist so ungefähr, da kann man es jetzt nicht wirklich exakt jetzt an der Prozentzahl exakt festmachen, aber so um die 30%. Alles, was da ab da und drüber an Migration geht, das ist ein Irrglaube noch dazu, wenn ich eine andere Kultur nehme.
Eine komplett artfremde Kultur.
Dass
der
das
eigenen
dann auf eine wunderschöne einfach, das werden dann alle schön gute Deutsche, die deutsche Kultur oder die europäische Kultur, weil ich halte immer wieder Plädoyer für die europäische Kultur, das, was man die abendländische Kultur nimmt, da gehört deutsche Eigenheiten, italienische Renaissance, Humanismus, französische Aufklärung, da gehört eine ganze Menge Dinge dazu. Und diese Kultur ist etwas ganz was Großartiges, was da in den letzten 400 Jahren eigentlich passiert ist. Und die will ich wahren. Ja? Mhm. Oder gewahrt sehen. Ja? In seiner Größe und in seiner Schönheit. Nur, es ist ein Irrglaube, und das sieht man beim Romanum Imperium oder anderen Kulturen, dass je mehr aus einem anderen Kulturkreis Menschen, dass die dann die eigene Kultur fortbringen. Mhm. Aber an einem gewissen Punkt spalten die sich ab, kriegen ein Eigenleben, ja? Oder im schlimmsten Fall, wenn dann nämlich jetzt dieses demografische Problem kommt, von dem wir schon gesprochen haben, dass dann immer weniger die eigenen Leute, die anderen kriegen wir vielleicht mehr, und dann geht das immer ganz, ganz stark und sie sind in der Minderheit. Und dann übernehmen die aber nicht die andere Kultur und sagen so, wir nehmen unsere Kultur.
Genau.
Erwachsene Menschen,
die ich... Der Schwächere nimmt die Kultur des dann empfundenen Stärkeren an, was wir beispielsweise auch sehen, dass immer mehr, das ist statistisch belegt, immer mehr Deutsche freiwillig, die eigentlich christlich geboren sind, dem Islam übertreten, gerade in Gebieten, im Ruhrpott beispielsweise, wo die Majorität der Menschen eben diese Religionsgruppe hat, und der Deutsche sich dann dem quasi andient und sagt, okay, es ist ja komplett alles in meinem Umfeld, sind Muslime, und dann werde ich das auch. Das ist ja quasi dann so ein Erscheinungsbild
dieser Sache. Das geht dann mehr oder weniger dann von alleine. Es ist aber ein Irrglaube, dass es umgekehrt ist, weil es auch historisch widerlegt ist.
Absolut.
Das finde ich immer faszinierend, dass es nie erwähnt wird. In dieser Debatte hören Sie ja auch überhaupt nie Historiker.
Ja, natürlich, es darf auch nicht erwähnt werden. Aber Herr Hüther, das ist jetzt gar nicht im Interview drin, aber es brennt mir, diese Frage zu stellen. Wenn wir uns anschauen, dass Japan und Deutschland beides sterbende Länder sind, nur eben auf eine andere Art und Weise, ja, stirbt dann Japan nicht den schöneren Tod?
Möglicherweise den friedvolleren und würdevolleren. Mhm. Ja, das mag jetzt hart klingen. Und ich muss dazu sagen, vor allem ich glaube, vor allem die haben ja noch eher die Chance zu einer Renaissance ihrer eigenen Kultur. Weil entweder fallen sie demografisch so weit nach unten, dass sie die Vormacht auch als eine der führenden Industrienationen verlieren. Das könnte der Preis sein, denn Demografie ist alles. Wie wollen Sie eigentlich auch eine Hochkultur oder Industrienationen, ja, die sich ja verdientermaßen über 100, 200 Jahre eine Kompetenz in einem bestimmten Bereich entwickelt haben, wie wollen Sie, das geht ja nur weiter. Sie können nicht in einem standardisierten Massenbildungssystem sowas wie Kultur oder Innovation, ist ja Irrglaube, dass Sie das geht durch Vermittlung, durch gesellschaftliche, durch Teilhabe, das geht durch starke Familienwesen, durch Organisationen, Verbände etc. So wird Kultur weitergegeben. Mhm. Und wenn dann niemand mehr da ist, wie wollen Sie das dann weitergeben?
Wer gibt es auch weiter?
Ja. Und vor allem, worüber ja wir noch nie gesprochen haben, bei fremden Kulturen, wie es jetzt, ich muss dazu sagen, ich finde, ich finde die islamische, die indische, die chinesische, die japanische Kultur, ich finde, jede Kultur hat Respekt verdient. Jede Kultur hat im Laufe ihrer Jahrhunderte Hochleistungen hervorgebracht. Jede Kultur hat ihre Lichtzeiten und seine Schattenzeiten. Auch die abendländische Kultur hat ja nicht nur Leonardo da Vinci und Goethe hervorgebracht und grandiose Schlösser und Kunstwerke, sondern auch elends viele Kriege und so Völkermorde etc. Ja? So, nur die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir, dass Teile Europas, vor allem Mitteleuropa, steht, langfristig fast unweigerlich davon islamisiert wird? Mhm. Ja? Quasi auch in Europa, die früher oder später islamische Länder werden, weil das geht irgendwann gar nicht mehr anders. Ja.
Belgien, und, Großbritannien, da ist das ja...
Ja, ich sage jetzt nicht, weil die so schlecht sind oder so böse sind. Das geht mir überhaupt nicht.
Wir stellen fest.
Ich reise gerne in den Orient. Ja? Aber ich will, wenn ich mich mit, ich will mich in einer, mit einer Kultur konfrontieren, dort, wo sie herkommt und wo alle damit irgendwie verwoben sind. Ja? Ich liebe die persische Literatur zum Beispiel. Ja? Aber ich bin auch ein großer Freund der europäischen Kultur. Und ich glaube, die sollten wir erhalten. Und die anderen Kulturen respektieren und stützen. Mhm. Aber ich möchte, dass die europäische Kultur mit ihren Verdiensten erhalten bleibt. Und das ist bei dem Thema mit, alleine bei den demografischen Entwicklungen in weiten Teilen Europas nichts mehr gewährt, wenn nicht massiv, dass einmal wirklich ernsthaft, ideologiefrei diskutiert wird.
Deswegen sitzen wir auch heute da, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und Leute, schreibt das gerne auch in die Kommentare rein und teilt dieses Video, weil es so ein immens wichtiges Thema. Man kann schon sagen, für unser Überleben ist als Kollektiv ein weiteres Brandthema. Ich meine, wir haben das ja gerade jetzt besprochen, weniger als 5 Urenkel in 3 Generationen, das ist, also wenn wir von 100 Südkoreanern kommen wir auf 5 runter, das ist ein kompletter, da kann man wirklich vom Kollaps sprechen, das ist ein kompletter Kollaps der Bevölkerungszahlen. Aber ich möchte mal zu einer weiteren Frage kommen, die sicher viele Leute interessiert, und das ist ja seit und vor der Pandemie und während der Pandemie immer wieder zu hören gewesen und wurde dann als Schwurbelei abgetan, dass die Impfung auch dazu da sei, dass die Fertilitätsraten, also die Fruchtbarkeit der Frau, deutlich runtergeht und damit, ich sage es mal ganz deutlich, eine Depopulationsagenda geführt wird. Da hieß es dann, es ist alles völliger Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen. Jetzt frage ich Sie mal, wie sehen Sie die Rolle von Impfungen in dieser gesamten Entwicklung der abnehmenden Kinderquote?
Das ist ja ein Thema, das überhaupt noch nicht wirklich öffentlich diskutiert wird. Das man ja noch verweigert. Aber es gibt genug Indizien, die dafür sprechen, dass es ein kleiner Teil, aber ein möglicher Teil ist. Und dazu möchte ich jetzt einmal einen Sprung noch einmal zurückkommen zur Frage davor. Ja? Weil Sie gesagt haben, wir haben aktuell die Länder aufgezählt, die mit 1,2 so. Ja. Und da fängt schon mal. Meistens heißt es, ja, Leute nehmen nur wahr, ja, wir haben jetzt 1,2, 1,1, es ist wenig. Ja? Aber was hier nie oder kaum noch diskutiert wird, dass diese Entwicklungen, nämlich jetzt in Europa, Deutschland als erstes Land seit Anfang der 70er Jahre passiert. Deutschland hatte 1970 das letzte Mal, also vor 50 Jahren, rund 50 Jahren, über 1 Million Geburten. Und dann ging es in den Darauf, das waren die sogenannten Geburten-Babyboomer-Jahre. Punkt 1. Immer heißt es im Deutschen oder auch in Österreich im Diskurs der 70er, 80er, die Babyboomer-Jahre, was per se falsch ist. Denn in diesem Zeitraum von Mitte der 50er Jahre bis Anfang der 70er haben wir nämlich gerade mal die Reproduktionsrate erfüllt. Also diese 2,1, manchmal waren es 2,3. Das heißt, wenn ich Babyboomer höre, dann heißt es doch, wir sind zu viele Kinder geboren. Nein, wir haben nur einfach einmal das Plan Soll unter Anführungszeichen erfüllt. Also da fängt ja mal schon die Problematik an. Alles in diesem Diskurs wird nie nüchtern, rational und in Zusammenhang diskutiert. Es wird immer beschönigt oder dramatisiert oder runtergespielt. Es gibt keine nüchterne Diskussion im deutschsprachigen Raum über dieses Thema. Eine reine faktenbasierte, wo man sich das einfach im Zusammenhang anschaut. Und weil Sie jetzt sagen, das Thema Impfen, ja, also dann ging es 71, 72, 73, 74 bis 75 Jahr für Jahr runter und dann mehr oder weniger auf diesen nur weiter, dann den 2005 haben wir noch einmal runter und jetzt der springende Punkt, 2021, 22, 23, 24 haben wir in Deutschland, Schweiz, Österreich, das erste Mal seit den 70er Jahren, wieder das pro Jahr, meistens ist das so eine ganz, wenn man das hochzoomt, diese demografische, das ist immer so eine Wellenbewegung, logisch, weil die Natur nie kriegen, das geht ja nicht auf Knopfdruck, so wir brauchen so viele, manchmal sind mehr, manchmal sind weniger. Aber das ist das erste Mal seit den 70er Jahren, dass wir in ähnlichen Ausmaß über ein paar Jahre hintereinander folgend, um in etwa den gleichen Prozentsatz nach unten fallen. Wir haben von einem Jahr 2022 ohnehin schon viel zu geringen Niveau, geht es seit 3 Jahren noch einmal
signifikant runter.
Signifikant runter. Die Schweiz, wo wir gerade sitzen und ich zu Gast bin, hat 23 das geburtenschwächste Jahr gehabt im, in der gesamten Geschichte der Schweiz, beziehungsweise seitdem Aufzeichnungen übergebunden sind. Aber das ist mindestens 150 Jahre. Ja? In allen Ländern, wohlgemerkt, aber nicht allen Ländern, weltweit, sondern in allen Ländern, die auch massive mRNA-Impfungen durchgeführt haben. Das kann jetzt eine Korrelation sein.
Natürlich nicht. Aber diese ganzen Leute, welche immer wieder sagen, das hat doch nichts mit nichts zu tun, wir halten fest, just und natürlich rein aus Zufall, in dem Zeitpunkt, wo massenweise mRNA-Impfungen ausgerollt wurden, sehen wir jetzt statistisch, faktisch hinterlegt, dass die Geburtenraten massiv zurückgehen.
Und da könnte man, müsste man hinschauen. Wenn, und jetzt kommt der springende Punkt, wir ohnehin schon auf so einem dramatischen Niveau sind, Sie dürfen ja nicht vergessen, zum Beispiel, was hier nicht gesprochen wird, in Nordkorea hat der, ich weiß nicht, was der Regierungs, Südkorea, weil die ja schon auf 0,7 oder was herunten sind, schon seit zwei, drei Jahren, da wurde der, ich weiß nicht, was der Ministerpräsident, aber wirklich ein hochrangiger Offizier oder was der Politiker oder was der Staatspräsident, ich weiß es nicht wer, hat den nationalen Notstand ausgerufen. Aufgrund der miserablen, und das ist ja aber eigentlich auch ein Wohlstandsland.
Absolutes Wohlstandsland, ja.
Aber die kommen dem Problem nicht her. Aber da spricht man schon von nationalem Notstand. Mhm. Und wenn, und das ist der springende Punkt, dass nur noch, wie es jetzt runtergefallen ist, 22, 23, 24 von ohnehin halb zu wenig Kinder, die man eigentlich bräuchten. Ja? Also wir sind Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien in wahrscheinlich drei, spätestens fünf Jahren genau dort, wo Japan,
Südkorea?
Ja, die Länder unter 1,1 Kinder, also die mehr oder weniger irgendwann Failed State werden, um das einmal zu formulieren, sind. Südkorea hat unter 1,0, Taiwan, Puerto Rico und übrigens die Ukraine, worüber nie gesprochen wird. Mhm.
Die Ukraine, die jetzt sowieso schon eine Generation dazu noch auf dem Schlachtfeld verloren hat.
Das ist ein Failed State für die mindestens nächsten 50 Jahre. Und das weiß man auch. Jeder, der mit der Krieg wird nicht geführt, weil das war, da gibt für die Ukraine, gibt es ja schon lange nichts mehr zu gewinnen. Da ist nur noch die Frage, wie viel von dem Land bleibt, so oder so, wie der Krieg ausgeht, egal, auf Sicht 15, 20 Jahre nichts mehr übrig. Die sind bankrott auf zwei Ebenen. Von den Schulden her. Und aufgrund der demografischen Implosion. Weil sie nämlich, dann ist Ukraine, seit Jahren reden wir auch nie darüber, spielt, was Leihmutterschaft betrifft, für den Weltmarkt, klingt ja furchtbar eigentlich, aber es gibt ja einen Weltmarkt, was Leihmutterschaft betrifft, da ist ja die Ukraine führend, 25% des weltweiten Marktes wird von Ukrainerinnen bedient.
Nur mal kurz für die Leute, damit verstanden wird, was das bedeutet. Das heißt, eine Familie oder Person möchte ein Kind haben, möchte oder kann dies aber selbst nicht austragen und beauftragt dann, kauft sich, erwirbt eine Leihmutter, die dieses Kind für eine andere Familie, man kann sagen, ausbrütet quasi, ja, also sie trägt das Kind aus.
Das ist eine industrielle Angelegenheit im Grunde genommen.
Genau, und diese Mutter, da gehen ja, das sind ja auch hormonelle Dinge, die da passieren. Also nehmen wir mal diese ukrainische Mutter, die ein Kind für eine andere Familie austrägt, die ja möglicherweise dann auch Gefühle für dieses Kind hat. Ich meine, Sie können das als Kinderforscher am besten sagen. Das ist ja, und dann nimmt man ihr das weg und gibt das der anderen Familie. Und die andere Familie sagt, danke fürs Austragen. Es wird ein monetärer Austausch betrieben. Es gibt Geld für Kind und das Kind geht dann zu einer anderen Familie.
Wobei mit dem Kind wegnehmen, diese Mütter wissen es schon.
Ja, also natürlich.
Es ist ja ein freiwilliger Akt unter Anführungszeichen, weil damit einfach viel Geld verdient wird. So, und damit möchte ich jetzt zu was ganz Verspringenden kommen. Was nie, und das korreliert jetzt mit dem Thema Impfen, worüber nämlich nie gesprochen wird. Es wird ja immer so getan, wir bekommen seit Jahrzehnten immer weniger Kinder, weil immer mehr Eltern keine Kinder wollen. Das stimmt nicht. Das ist ein Punkt. Seit Jahrzehnten nimmt nämlich die Unfruchtbarkeit in den westlichen, vor allem in den Industrienationen so massiv zu. Weil wer bedient sich denn einer ukrainischen oder einer indischen Leihmutter? Das sind die reichen Industrienationen, die westlichen Länder, die keine, wo Eltern unbedingt ein Kind wollen und keines bekommen können, die kaufen sich dann eben über oder IV-Babys, ja.
In vitro
zum Beispiel gibt es Millionen schon weltweit. Da hat die österreichische Dokumentarfilmerin Amarowski einen grandiosen Film schon hier vor Jahren gemacht, der heißt Future Baby. Den kann sich ja unser Publikum gerne mal anschauen. Das ist jedenfalls ein Thema, das ja völlig tabuisiert wird. Und zwar bewusst. Wir kriegen nicht immer weniger, weil wir nicht wollen, sondern das Drama zusätzlich dazu ist, wir können nicht mehr. Wir werden immer unfruchtbar. Mhm. So, und jetzt komme ich noch einmal zurück auf Ihre Frage mit den Impfungen. Ja? Wie gesagt, der erste große Einbruch, seitdem es seit jetzt 5 Jahrzehnten nach unten geht, war eben Anfang der 70er Jahre. Zufälle oder das ist natürlich nur eine Korrelation. Also was setzt in diesen Jahren, ja, also noch einmal zu erinnern zum Anfang des Gesprächs, 1970, das letzte Mal über 1 Million Geburten in Deutschland, dann geht es runter, 71, 72, 73, 74, 75, Jahr für Jahr. Und dann bleibt es da unten, geht es dann so dahin ein paar Jahre. So, was ist in diesen Jahren passiert? 1973, Masern und Röteln werden zur Standardimpfung. Mumps, Diphtherie und Tetanus kommen 1976 als Standardimpfung dazu. Das heißt, Anfang der 70er Jahre war schon, das ist nur da, wo das zu Standardimpfung, das heißt Behörden haben, aber es hat schon früher begonnen. Ja, aber da wurde es halt zur Pflicht nahegelegt, jede auf jede Mutter sozusagen eingeredet, macht doch sonst zum Schutz deines Kindes. Kurzum, seit den 70er, Anfang der 70er Jahren, fangen massiv und breit die Massenimpfung der sogenannten Kinderschutz- und Standardimpfungen an, die wir Standardimpfungen nennen. Seitdem wir das machen, sind wir auf einem niedrigen Geburtenniveau. Das ist natürlich nicht der Hauptgrund, aber das ist ein Faktor. Ja? Natürlich kommt damit, dass wir Arbeit und Konsum enthalten. Da spielen so viele Dinge eine Rolle. Die Rolle der Entwertung der Familie, der Mutterschaft, das Kind ja nicht leistbar ist, irgendwann mehr geworden ist. Bleiben wir bei den 70er Jahren. Ein Facharbeiter konnte in den 70er Jahren, wenn die 3 Kinder hatten, ist in den 70er, Anfang der 70er, die Mutter, wenn sie wollte, bis das letzte Kind außer Haus war, zu Hause geblieben. Ein Vater, ein Facharbeiter, hat in den 70er Jahren eine Familie mit 3 Kindern ernährt, problemlos. Da ging sich vielleicht noch ein Sommerurlaub im Sommer im Süden aus. Heute, 50 Jahre später, ist statistisch in Deutschland und in Österreich, auch der Schweiz, auch in Italien, ab dem 3. Kind sind sie, wenn beide Teile Eltern, obwohl beide Elternteile arbeiten, ab dem 3. Kind armutsgefährdet. Das heißt, mit 3 Kindern kann man mit einem Gehalt super leben, sind wir über 50 Jahre zu einer Gesellschaft gekommen, dass sie sich das wirklich gut überlegen sollten, wenn sie nicht wohlhabend sind, ob sie nicht 3 Kinder haben. Und das sind so Sachen, da darf man sich halt nicht wundern. Ja? Und wie gesagt, warum eigentlich haben wir so wenige Kinder, die westlichen Länder und vor allem die führenden Industrienationen? Ja? Über die Ursachen wird ja nie gesprochen. In Deutschland heißt es immer, ja, wir müssen mehr Krippenplätze bauen. Ja? Als wäre das der Grund. Nein, überhaupt nicht. Sondern man muss einmal die Elternschaft und die Mutterschaft wieder mal aufwerten und sagen, das ist, ja, es ist okay und gut. Mhm. Ja? Und vor allem auch wichtig, das hören Sie ja nie. Mhm. Ja? Weil, wie gesagt, wie will ich einen Nationalstaat, wie will ich eine Kultur aufrechterhalten ohne Kinder? Ja? Wie soll das auf Dauer gehen? Und warum auch, und jetzt komme ich zur europäischen Kultur, was das ein Punkt dieser dramatischen Entwicklung, warum es immer besser ist, Man hat eher mehr entstarrt, leichten Geburtenüberschuss als zu wenige. Weil ja nun einmal ja nicht jedes Kind gleich ist. Jeder Mensch hat unterschiedliche Kompetenzen. Und das ist ja auch gut so. Und so hochentwickelte Staaten und Industrienationen haben ja auch ein hohes Bedürfnis von Menschen mit hohen Kompetenzen, mit hoher Bildung etc. Und die kann ich eben nicht auf Tropfen aufkriegen. Und die kriege ich auch nicht durch ein standardisiertes Massenbildungssystem, sondern das ist ein Teil auch der Natur, weil manche sind halt mehr begabt oder weniger oder bringen die Kompetenzen mit. Und es ist immer besser, einen Überschuss von starken oder kompetenten Menschen zu haben, als von zu wenigen.
Ja, ja? Natürlich, ganz klar.
Weil dann kann ich auswählen. Ja? Und vor allem fällt der Druck weg. Weil diese großen Pioniere und Geniere, die die Europa groß gemacht haben, ja, die sind ja in einem Umfeld aufgewachsen in der Regel. Ohne Druck, wir wollen das, wir brauchen das. Sondern da war einfach genug da im Umfeld, die konnten sich frei entwickeln, die haben gute Förderung bekommen. Ja. Sobald der Druck da ist, weil zu wenig ist und ich versuche aus dem Wenigen mehr rauszuholen, bei Kindern ist so, dann habe ich den gegenteiligen Effekt. Mhm. Ja, das heißt, besser einen Überschuss, sage ich jetzt einmal, an kompetenten Menschen als zu wenige.
Herr Hüther, widmen wir uns doch aber mal, ich meine, das sind alles äußerst bedenkliche Sachen und es sollte für den Zuhörer noch bedenklicher sein, warum das komplett keinerlei Erwähnung findet in der Politik. Das müsste jetzt mit einem neuen Kanzler in Deutschland oder grundsätzlich müsste das Nummer 1 Thema auf der Agenda sein, die Leute aufklären, das ist die Zukunft, es wird uns nicht mehr geben, also müssen wir jetzt alles tun, alles, um das umzukehren, aber es wird einfach unter den Teppich gekehrt.
Ja, hierzulande.
Hierzulande, natürlich, klar.
Zum Beispiel jetzt. Ungarn geht seit Jahren
in Ungarn, wo einen anderen der Weg. Sogenannte faschistische Diktator Viktor Orban an der Macht ist, wie er gerne bezeichnet wird, der aber extrem familienfreundlich ist, Steuerbegünstigungen für Familien gibt, also der alles tut, um zu incentivieren, um Leute zu motivieren, wieder mehr Kinder zu kriegen. Und die Statistiken zeigen das ja auch schon. Es ist zwar, sieht wenig aus, 0,2 ungefähr nur gesteigert, aber er steigert, während alle anderen steil nach unten fallen. Aber meine nächste Frage an Sie, Herr Hüther. Ist das Ganze überhaupt noch umkehrbar? Und wenn ja, wie?
Ja, das sieht man zum Beispiel bei Ungarn. Es gibt dann ja ein paar ganz wenige Länder, Russland, worüber nie gesprochen. Lassen Sie mir auf Russland einmal eingehen, weil das im Moment in aller Munde ist. Ja? Der französische Historiker und Anthropologe Immanuel Todt, ein weltweit führender Intellektueller und einer der größten Anthropologen weltweit, hat 1972, ganz jung, ich glaube, der war gerade fertig, weiß nicht, von welcher Elite-Uni in Paris der gekommen ist, 26, der hat kein Mensch davon vom Untergang der Sowjetunion, des Sowjetimperiums zu dem Zeitpunkt noch gesprochen. Der hat den präzise hervorgesagt. Und er hat einer der ganz wenigen, der damals sich einmal alle Daten und Entwicklungen rund um demografische Daten, da kommt ja der nächste Punkt, worüber nie gesprochen wird, ist ja nicht nur, wie viele Kinder kommen denn auf die Welt, sondern wie viel werden davon überhaupt 20? Mhm. Damit sind wir bei dem Thema Kindersterblichkeit. Mhm. Und der hat damals gesehen, dass die Kindersterblichkeit seit Jahren in der Sowjetunion nach oben gegangen ist. Die Dings sind gefallen, die Geburtenzahlen sind gefallen, ja, leicht sinken. Und er hat sich das ganz einfach ausgegeben. Wenn diese beiden Parameter über ein paar Jahre weitergehen, dann kommt es, was wir am Anfang gesprochen haben, dann gibt es nämlich so Effekte, wo das dann zusammenfällt. Ja. Wenn die dann steigt und das fällt, das eine wie das andere, dann fallen sie ja gleich um x mehr Promillepunkte runter. Ne? Ja. Und das hat damals kein einziger ernst genommen. Und berühmt ist der Forscher deshalb geworden, weil er Recht behalten hatte. Die Sowjetunion ist auch zu runter gegangen, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Die hatten ein riesengroßes demografisches Problem, Russland. Die hatten viel zu viele, viel zu wenige und auch noch viel zu kranke Kinder.
Mhm. Und ja? man muss dazu vielleicht
die Kindersterblichkeit auch noch, war viel zu hoch.
Man muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass die Russen im Zweiten Weltkrieg den verlustreichsten Krieg geführt haben. Von, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber man redet so zwischen 18 und 24 Millionen Menschen, die dort verloren gegangen sind. Zum einen natürlich durch die Kampfhandlungen und zum anderen durch Josef Stalin, der ein großes Fetisch hatte, seine eigenen Leute auch noch umzubringen. Und wenn ich mir das jetzt ausrechne, wir reden von geringer Kinderquote, wir reden von gigantischen, unvorstellbaren Verlusten im Krieg, Menschen, die tot sind und noch einer erhöhten Kindersterblichkeit. Das ist ja quasi in der Charttechnik, sagt man, ein Death Cross, ein Todeskreuz, wenn sich die treffen. Das ist ja quasi ein dreifaches Todeskreuz dann.
Ja.
Wie ist das denn jetzt? Aktuell stehen die Russen ja wieder im Krieg, haben mit Sicherheit auch hohe Verluste. Haben die jetzt mehr Kinder oder sieht es dort nach wie vor schlecht aus?
Dann war eben 1990 der tiefe Fall Russlands, das Zerfall des Sowjetunions, bis dann Putin kam 2001. Und denen ist es wirklich geglückt, ja, das Rad herumzudrehen. Ja, denn seit 2000 geht es mit Russland aufwärts und jetzt zum Springenpunkt auch mit den Kindern.
Also der nächste,
also der nächste die faschistische haben Diktator, gelernt,
der als das wird er oftmals bezeichnet. Als
aber
Tyrann,
auf das will
als,
ich mich jetzt nicht einlassen.
Nein, ich stelle
fest. Ich kenne inzwischen, ich sage es als Historiker mal anders. Ich kann, ehrlich, muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann zwei Dinge schon nicht mehr hören. Das ist den Begriff Wertewesten und den Begriff Demokratie. Weil ich habe Menschen aus aller Herren Länder in meinem persönlichen Freundeskreis, aus verschiedensten Kulturen. Und wenn das gefühlte Wohlbefinden, das Emotionale und das in der Geldbörse in Ländern, die der Westen als was auch immer bezeichnet, dort die Menschen höher ist, dann frage ich mich, worum geht's eigentlich? Ja? Wenn ich mehr sagen kann, ich sage es jetzt einmal so, zum Begriff Meinungsfreiheit ist entscheidend, der ist ja, ich kann immer meine Meinung sagen, aber mit welchen Konsequenzen habe ich zu rechnen, wenn ich das, was ich denke, auch spreche? Und Meinungsfreiheit heißt, dass es sanktions- und konsequentfrei bleibt, was ich spreche. Und der Unterschied zwischen, sage ich jetzt, einer Demokratie und autoritären Staaten ist ja genau der Punkt. Nur inzwischen ist es so, dass die Sache sich im Wertewesten sie eher Probleme haben, dass sie sanktioniert werden, ihren Job verlieren oder sonst keine Stelle kriegen, sondern als in Russland oder in anderen Staaten. Diesen Sachverhalt hat vor kurzem der Gründer und CEO von Telegram so schön auf den Punkt gebracht, der in Frankreich verhaftet wurde, aber wieder freigelassen wurde, den man ja auch zwingt dazu, sozusagen mit den neuen EU-Richtlinien mitzuhalten. Der hat das so schön auf den Punkt gebracht. Er hätte sich als Russe und als Gründer von Telegram niemals gedacht, dass Europa inzwischen mehr zensiert als Russland oder andere sogenannte autoritäre Staaten.
Das ist natürlich, lassen wir das einfach mal so stehen, denn da werden natürlich viele Leute auch wieder sagen, das ist, er ist ein Propagandist seines Landes, aber wir merken ja heutzutage, dass das nicht mehr nur die sogenannten Propagandisten sagen, sondern viele Leute auch hier in Deutschland ganz aktuell davon sprechen, dass die Meinungsfreiheit spürbar von Tag zu Tag weniger wird und wir sind quasi das Zentrum des sogenannten Wertewestens. Herr Hüther, gehen wir aber mal auf eine weitere Frage ein. Sie sind ja auch Kindheitsforscher und da nicht nur irgendeiner, sondern Sie gelten als der Kindheitsforscher im deutschsprachigen Raum. Und es gibt ja einige progressive Pädagogen, die argumentieren, dass es für die Entwicklung von Kindern gut ist, nicht so viele Geschwister zu haben, weil die Eltern für ein Einzelkind mehr Aufmerksamkeit aufbringen können als für ein Kind mit, sagen wir mal, vier Geschwistern. Also ich habe keine Ahnung. Für mich klingt das sowas von blödsinnig, dass ich mir denke,
ist
wer
es
hat
auch
sowas jemals gesagt? Bitte.
Ich würde es vielleicht nicht ganz so hart formulieren. Ich sage einfach, es ist Unsinn. Vor allem einmal, wenn man logisch darüber nachdenkt. Auf ersten Blick klingt es ja ganz nett. Ja? So, Aber wie viel Zeit, wenn ja immer Eltern immer mehr arbeiten müssen, weil sie sich ja das Elterndasein ja gar nicht mehr leisten können in unserer Kultur. Also wieso soll dann, also um das mehr Zeit der Eltern geht es mir mal mit Sicherheit nicht. Ja? Wenn ich sage, jetzt dieser Spruch in den 80er Jahren gefallen wäre, würde ich sagen, kann man noch auf ersten Blick damit. Nein, es ist Unsinn, weil für jeder, der, also ich habe in meinem Freundeskreis, bedingt auch durch meinen Beruf, kenne ich einige Großfamilien. Ja? Also das heißt, Großfamilien unter Anführungszeichen, also 3 bis 5 Kinder. Ja? Und sowas gibt es ja heute auch noch. Und für mich ist es immer wieder faszinierend zu sehen, vor allem die Jüngeren, dann da haben die halt überhaupt keine Arbeit mehr. Weil die schauen sich ja, wenn der Abstand nicht zu groß ist, die lernen, das weiß man, das Nächste für einen ein-, zweijährigen, wenn er denn Geschwister über sich hat, ist, das ist dann nicht mehr Mama und Papa, was entscheidend ist, was machen die, weil auf Augen- und Sichthöhe ist dann einfach der nächste Bruder oder Schwester oder was auch immer. Ja?
Macht Sinn, ja.
Der Mensch lernt, Kinder lernen vor allem durch Nachahmung. Ja? Natürlich auch von Erwachsenen. So. Aber das, was sie erlebt und am wichtigsten ist, was ihnen ihre Geschwister machen, das machen sie einfach nach. Die sind immer viel schneller in der Entwicklung. Zweitens, wir sehen doch, wo diese Einzelgesellschaft, Einzelkindgesellschaft hinführt. Ja, die ja schon seit ungefähr 15 Jahren, glaube ich, mindestens, ist ja die Einkindfamilie schon die größte Gruppe, die Zweikindfamilie dann das nächste Drittel und die Mehrkindfamilie ist dann sozusagen das letzte Drittel. Ja? Mhm. Und die Einkindfamilie, das wird immer mehr. Ja? Und diese wir hatten noch nie so eine narzisstische, neurotische, ideologieanfällige Gesellschaft. Das ganze Spektrum emotionaler und sozialer Kompetenzen erwerbe ich von ganz alleine, wenn ich möglichst Menschen um mich habe, zu denen ich nach unten oder nach oben schauen kann, vor allem als Kind. Weil die Kinder mehr Zeit, wie der Pädagoge vielleicht meint, ist sowieso nicht der Fall. Und dann kommen sie ja heute in ein Betreuungs- und Bildungssystem, wo sie ja dann wieder zusammengepfercht sind mit lauter nach oben gehend, immer in den sogenannten gleichaltrigen Gruppen. Natürlich gibt es ja bei Montessori-Waldorf-Schulen, die dieses Konzept nicht haben, aber die breite Masse, das heißt, wie eigentlich wachsen diese Kinder in völliger Verarmung auf.
Emotionale Verarmung.
Emotionale Verarmung, ja. Ja. Auch, und damit auch was Vorbilder betrifft. Ja, und Kompetenzen. Also ich würde nicht nur sagen emotionale Verarmung, auch geistig intellektuelle Verarmung. Ja.
Ja.
Und also ich kann dem wenig abgewinnen.
Ja? Ich denke, das haben Sie ganz klar argumentieren können und das macht ja eigentlich auch Sinn, dass es vielleicht ja eher zu viel Aufmerksamkeit auch sein kann. Quasi dieses eine Kind ist immer im Zentrum des Fokuses der beiden Eltern. Es spürt, weil Sie ja Narzissmus angesprochen haben, auch, dass die Augen immer auf sich gerichtet sind. Und das prägt ja dann auch narzisstisches Verhalten. Dieses alle, ich bin das Zentrum des Universums meiner Familie. Und ich merke das selber als Vater eines Sohnes jetzt. Wir haben erst ein Kind, sind weitere geplant. Aber dass genau das der Fall ist, dieses Kind ist das Zentrum jetzt. Mhm. Und es spürt natürlich auch, dass es das Zentrum ist. Ja,
ich möchte. Aber darf ich ganz kurz dann noch eines sagen? Schau mir doch einmal an. Ich habe nämlich mit dem Professor Gerald Hüther für meinen Film ein Interview geführt und da sind wir auf diesen Punkt gekommen. Wir sind witzigerweise sehr ähnlich aufgewachsen, wie so viel in unserer Zeit. Ja? Aber wir sind nach dem Kindergarten, ich war nur das letzte Jahr, aber da auch nur 1-2 Tage im Kindergarten vor Schule, aber die Volksschule war jeden Tag, damals in Österreich, ich bin ländlich aufgewachsen, um 12 Schule. Es gab sowas wie heute sowieso gar nicht. Wir sind heim und dann sind wir jeden Tag nach draußen. Alleine oder mit anderen Kindern. Da war kein Mensch. Kein Mensch hat zu uns gesagt, du, da darfst du nicht hinaufklettern auf diesen Baum oder nicht. Ja? Und wenn ich mir die Generation dieser pädagogischen Kindheit heute anschaue, die wir ja schon seit 30 Jahren haben, ja, wenn dieser Pädagoge recht hat, wo sind sie denn heute, die hochbegabten Menschen? Wo sind die hochkompetenten Menschen? Machen wir uns nichts vor, Europa steht doch vor einer intellektuellen Wüste. Und am allerschlimmsten ist, schauen wir doch, wo in allen, in verschiedenen Führungspositionen, vor allem in der Politik. Ja, ich meine, es ist doch ein Trauerspiel, was wir da Menschen hervorbringen, die alle viel Aufmerksamkeit scheinbar bekommen haben, die alle dieses lange Bildungssystem, aber denen kann man vielfach keine 5 Minuten zuhören. Das heißt, die Frage ist schon auch in unserer Kultur, betreiben wir nicht schon inzwischen in besten Absichten einfach eine riesengroße Ressourcenverschwendung? Und bei den wenigen Kindern, die wir ja haben, sollten wir uns doch wirklich inzwischen haben, die Frage stellen, sollten wir nicht langsamer uns überlegen, ob wir nicht vieles, wirklich sehr vieles anders machen?
Mhm. Ganz ohne Frage, ja. Herr Hüther, in Ihrem eingangs erwähnten Buch Kindheit 6.7 betonen Sie, dass wir im Westen in einer Kultur leben, die viel zu wenig auf Kinder hört. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass Kinder den ganzen Tag nur Fernsehen und Süßigkeiten essen würden, wenn man Kinder sich selbst entscheiden lässt, was gut für sie ist? Also der Gedanke ist ja dieses ultra-anti-autoritäre, das Kind macht, was es will. Geht es darum?
Nein, das hat nichts damit zu tun. Das Problem ist ja, und das ist mit einer der Gründe, nur einer, ja, von diesem riesen Cocktail, warum haben wir seit Jahrzehnten so wenige Kinder, ist, dass diese Pädagogisierung der Kindheit eigentlich fatale Auswirkungen gehabt hat, immer noch hat. Und was ich meine, wir hören zu wenig auf die Bedürfnisse der Kinder, ist nicht den Willen der Kinder, sondern ich sage, wir ziehen Kinder an, wo wir geben ihnen das Falsche. Wir geben ihnen nicht den Rahmen, der für eine wirklich gesunde Entwicklung vonnöten ist. Es geht nicht um Süßigkeiten, sondern es geht um was anderes. Es geht ja darum, zum Beispiel, dass Eltern oder wer auch immer da sind, wenn ein Kind das wirklich braucht. Wir geben ihnen nicht mehr die Freiheit, die sie eigentlich brauchen. Und dann ist jemand da, wenn er dann doch einmal was braucht. Sondern sie haben im Prinzip gar keine Freiheit mehr. Ja? Und es ist ständig irgendjemand da, der mit einem sogenannten pädagogischen Blick auf das Kind schaut. Das heißt, dieses sich über selbst überlassen, das heißt die Möglichkeit, dass das Kind auch einmal im Laufe sein oder der junge Mensch eigene Erfahrung machen kann. Nämlich, wie lernen wir als Mensch, jedes Säugling, wir lernen gehen, indem wir fallen. Das sieht die Evolution so vor. Und wir lernen nur deshalb gehen, weil das Kind, nicht weil wir eben ein genetisches Programm haben, ja, sondern weil durch die Erfahrung irgendwann, das immer wieder aufstehen, einfach der eine früher, der andere später kapiert hat, wie es funktioniert. Aber wir haben kein genetisches Programm, das uns sagt, so, wir gehen jetzt, zack, uns aufrichten mit 5 Gimmer. Das ist nur die Veranlagung da. Wir lernen das durch Nachahmung. Oder es hat so Experimente gegeben, nicht? Auch das sperrt Kinder weg mit Tieren oder so. Nicht? Die nehmen das Verhalten, keine Eltern, keine Vorbilder, keine Geschwister, nehmen die Verhaltensweisen an. Ja? Und das ist das, was ich gemeint habe. Wir haben ja schon alles vermurkst. Wir haben es wirklich zusammengebracht, alles zu pädagogisieren, alles zu theoretisieren. Ja? Es ist die Natürlichkeit verloren gegangen. Und jetzt kommt ja der springende Punkt. Das ist ja der Kreislauf. Warum das so fatal ist, je weniger Kinder eine Gesellschaft hat und die dann auch je mehr die aus der Öffentlichkeit weggedrängt oder desto mehr entfremdet sich ja die Gesellschaft davon. Wenn Sie heute in einem Zug sitzen mit einer Familie, ja, und Sie haben 1, 2 Kinder in einem Abteil, und das ist der ist leer und Sie sind die Einzigen, was das für ein Druck und Stress schon heute. Und na ja, klar fangen dann viele Kinder an, unruhig zu werden. Ja, weil es will, wir wollen, machen Sie uns doch nichts vor. In vielen sind wir ja auch eine absolut kinderfeindliche Gesellschaft geworden. Das ist so ein Prozess, der dann von alleine geht. Ich habe kürzlich gelesen, Deutschland in vielen Bereichen, Immobilienentwickler, niemand baut mehr große Wohnungen, weil es kein Bedarf mehr dafür gibt. Ja? Die jetzt schon bestehenden größeren, die wurden ja in Deutschland, vor allem in Österreich, für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, die günstigen. Ja? Kann man machen, aber dann die eigenen können sie es ja gar nicht mehr leisten. Ja? Es wird auch gar nicht mehr gebaut. Man sagt, der Markt regelt das, aber der Markt regelt das, was er jetzt einen Geld macht. Und jetzt gibt es noch die 1, 2 Kindfamilie. Oder ich merke es ja auch bei Reisen. Ja? Immer weniger Routen. Hotels, Pensionen oder was auch immer bieten ein Familienzimmer. Das wird von Jahren, ich bin ja viel unterwegs und natürlich auch mit meinem Sohn, ist mein jüngster 17, ja, auch jetzt in den letzten Jahren, ja, das wird von Jahr zu Jahr, können Sie sehen, wie alles sich eigentlich in unserer Gesellschaft gegen, nicht, dass es jetzt bewusst gemacht wird, durch die Strukturen, die sich entwickeln, von daher läuft alles immer mehr gegen das Kind und gegen die Familie. Mhm. Ja? Das geht nicht anders. Und drum ist, und je mehr Gesellschaft wieder Kinder von alleine da sind, die auch im öffentlichen Raum sind, desto mehr kommt man wieder damit in Berührung, kommt diese Natürlichkeit von alleine wieder zurück. Mhm. Ja? Und jetzt stehen wir da auf einem Punkt, all diese Länder mit 1,0. Ja? Und da stehen wir mehr oder weniger. Das ist der Punkt, wo es dann wirklich, wenn man da dann in den nächsten Jahren, ja, also ich habe ja, ich war bei Focus Online jahrelang Gastkommentator. Ich bin ja nicht nur in alternativen Medien gefragt. Ich kenne ja das ganze Medienspektrum. Ja? Und wenn ich mir das anschaue, es wird nirgendwo mehr. Auch vielfach, Sie sind einer der wenigen, Herr Hopf, das muss ich Ihnen mal zugute halten, dieses Thema wird auch unter den sogenannten YouTubern im Prinzip nicht behandelt. Wirklich ausführlich oder kommen. Mhm. Dieses Thema findet kein Gehör mehr. Das machen die aber nicht alle aus bösen Absichten, sondern das gibt es. Je mehr die Familie und Kinder aus einer Gesellschaft hinausgedrängt werden, ja, geht auch der Blick davor.
Absolut richtig. Ja. Es ist der schleichende Tod, über den genau. Keiner redet. Es geht vielleicht hier rein, aber gleichzeitig da auch wieder raus, weil da auch der Mensch denkt, nach mir die Sintflut. Ja. Das wird mich da nicht mehr betreffen. Ich bin ja jetzt noch da.
Genau, es geht nur um das jetzt in eigenen Status. Genau. Wir leben einer Kultur, und da sind wir vielleicht, ist der Punkt eh schon überschritten, und da bin ich jetzt beim Thema Kultur. Ja? Wir leben in einer absoluten, wahrscheinlich noch nie, und die späte römische Zeit war ähnlich, wo es nur um den eigenen Statuserhalt geht, des Einzelnen, wo was nach mir kommt, niemanden mehr interessiert. Hauptsache ich, jeder geht davon aus, ich komme schon noch durch, für mich wird sich schon noch ausgehen. Ja? Und das ist aber auch ein Prozess, der dadurch verstärkt wird, je weniger Familien sind oder Familienbetriebe. Ja. Ich hab einige Familienunternehmer in meinem Freundeskreis, ja? Die wirtschaften völlig anders. Der wirtschaftet nicht, dass der, egal, nur wenn ich Pech habe, gehe ich in 10 Jahren oder in 3 Jahren oder in einem Jahr Konkurs. Der will ja das Unternehmen seinen Kindern weitergeben. Mhm. Ja? Das heißt, die gehen ja ganz völlig anders um.
Ja.
Ja? Ja. Und denen wird das Leben ja auch in Deutschland zum Beispiel zunehmend schwer gemacht.
Es ist nicht nur ein familienfeindliches, sondern auch ein unternehmerfeindliches Umfeld und manche würden sagen ein menschenfeindliches Umfeld. Meine letzte Frage an Sie, Herr Hüther. Sie sind ja heute aus einem gewissen Grund hierher gekommen. Sie drehen einen Segment Ihres Filmes, der große Mythos Erziehung und Bildung. Jetzt ist meine Frage an Sie, welcher Mythos steht für Sie dabei ganz oben auf der Liste, den Sie unbedingt entlarven wollen in Ihrem Film?
Ich möchte nicht zu viel vorab verraten, aber es geht dann mal an ganz oberster Stelle, es sind mehrere Mythen, ja? Aber oberste Stelle steht, dass dieses breite Massenbildungsschulsystem in Europa eingeführt wurde, um den Menschen und jeden Menschen bestmöglich zu bilden. Seine Erzählung. Das ist ein Mythos. Mhm. Ich gehe ja schon in meinem Buch Kindheit 6.7, gibt es ja ein ausführliches Kapitel zur Geschichte der Schule. Ja? Und das will ich jetzt mir auch, das ist ein Thema auch in diesem Film, das stimmt nämlich so nicht. Ja? Das ist ein, das wir zwar über unser heutiges Bildungssystem, über Generationen und Generationen und so weiter überzählt, auf die Breite der Fortschritt in Europa, eines nur dazu noch, dieser wirkliche, tatsächliche breite Bildungsbedürfnis und das Bild, sich bilden wollen, breitermaßen in den letzten Jahrhunderten, basierte nicht über die Schule, sondern andere Prozesse. Punkt 1 war einer ausschlaggebend, war die Reformation, und zum Martin Luther mit der Bibelübersetzung, fast ja historisch betrachtet zeitlich, die Findung des Buchdruckes. Die Menschen wollten endlich nach Jahrhunderten Dummhaltens sozusagen oder nicht Teilhabens am Wissen einer weniger Gelehrter wollten wissen, was steht in der Bibel zum Beispiel. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Es gab Bauernkollegs im 16. Jahrhundert. Jeder hat einfach, wollte unbedingt lesen und schreiben lernen, weil er wollte wissen, was stand, steht da wirklich, die ist ja immer nur in Latein gesprochen worden. Ja? Das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, um einmal zu zeigen, ja? Was, wo. Aber es ist doch nicht, weil der Staat gesagt hat, so, wir machen jetzt viele Schulen und dann dort, nur dort bei uns ausgewählten zertifizierten Pädagogen, nur so wird der Mensch gebildet und so sind wir zur führenden, der Westen zu, den, zu einer führenden Kulturraum geworden. Ja? Nein, so ist die Geschichte nicht gelaufen, weil nämlich seitdem wir das machen, geht es nämlich abwärts. Seit 10, 20 Jahren geht nämlich im Westen der IQ runter wieder.
Die Fruchtbarkeit geht runter.
Die Fruchtbarkeit geht runter, der IQ geht runter. Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren Kinder so früh und so lange in irgendwelchen sogenannten Bildungseinrichtungen wie in den letzten 30 Jahren. Und noch nie hatten wir aber in den letzten 200 Jahren so ein schlechtes Ergebnis. Am Ende. In Deutschland, Österreich, auch anderen Ländern kommen nach 18 Jahren, wir haben inzwischen eine strukturelle Analphabetenrate in diesen Ländern, nach 18 Jahren angeblich Bildung von 20%. Das heißt, die da rauskommen, ja, können nicht wirklich richtig sinnerfassend lesen oder schreiben, oder eins von beiden. Ja? Mhm. Das spielen sicher eine ganze Menge Faktoren. Das will ich aber nicht sagen, ja. Aber es ginge bei dem System Schule und Bildung immer darum, sicherzustellen, dass die Menschen das lesen und hören, was die jeweiligen Machthabenden oben wollten. Zuerst die Kirche, dann der Monarch, immer, es war immer jemand anderer. Und jetzt ist es halt die sogenannten Nationalstaaten. Ja. Aber es geht nicht um Bildung.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das war äußerst spannend, ich muss sagen. Und schreibt das gerne auch mal in die Kommentare rein, wie ihr das empfunden habt. Das war ein so hochspannendes Gespräch für mich, Herr Hüther, dass Sie auch ohne zurückzuhalten ganz offen gesprochen haben, was ja auch fast schon ein revolutionärer Akt in der heutigen Zeit ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview.
Ich danke auch vielmals für die Einladung. Vielen Dank.